이상하네. 뭔가 봐. Wenn Gott irgend ein Gericht verfügt, ich darf einmal so sagen, während dem von uns Menschen, dass Gottes Wort, die göttliche Feststellung gilt, mit ihrem Munde segnen sie und in ihrem Herzen fluchen sie. Kommt das vor? Da scheint der Fall zu sein. Jetzt wird es nicht hier stehen. Gilt für unseren Gott genau das Umgekehrte. Selbst wenn sein Mund flucht, durch Worte der Engel, segnet sein Herz. Denn in Christo, auf Golgatha, hat Gott sämtliche Flüche des Gesetzes in einen Bestandteil seines Heils verwandelt. Haben wir gut gehört? Haben wir gut gehört? Durch das, was Gott auf Golgatha tat, indem er seinen Sohn durch das Gesetz erfüllte, alle Forderungen des Gesetzes erfüllte, jeden Fluch sich auswirken ließ an ihm, hat Gott gleichzeitig sämtliche Flüche des Gesetzes in Bestandteile seines Heilsplans gemacht. Wer hierzu noch kein Beispiel gehört haben sollte, dem möge es dienen, zwei Beispiele anzuführen. Das eine versteht jedes Kind. Das Gesetz, das jedermann ohne Barmherzigkeit verurteilt, wie geschrieben steht, sagt zum Beispiel, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. So. Also, wenn einer am Holz hängt, dann ist er, weil er am Holz hängt, verflucht. Hing einmal einer am Holz, war der verflucht. Und wurde für uns zum Fluche, schreibt Paulus im Philipperbrief. Also verwandelt unser Gott den Fluch in Segen. Gott macht nicht so wie wir. Er nimmt nicht den Fluch und schiebt ihn beiseite und setzt anstelle des Fluches Segen hin. Sondern was macht er? Er nimmt den Fluch genau wie er ist. Und verwandelt den Fluch in Segen. Also, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das ist ein Fluch, nicht? Gott bestätigt das mit einem Ja, aber wehen Herzens. Und lässt dieses Wort sich auswirken an seinem Sohn. Der hing am Holz, nicht? Jetzt kann nicht mehr untersucht werden, war der nun gerecht oder ungerecht. Er hängt am Holz. Nicht? Und wenn er am Holz hängt, muss er verflucht sein. Ließ er sich das gefallen? Ja. Im Augenblick, wo wir das gleiche Wort, die gleichen Buchstaben lesen, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, im Blick auf Christus am Kreuz, ist nicht im gleichen Augenblick das gleiche Fluchswort ein Bestandteil grundlegender Natur für unser Heil. Stimmt das? Aha. Wieder ein Stückchen nicht von Weisheit dieser Welt, sondern von göttlicher Weisheit. Und ich darf das nur kurz erwähnen. Jesua heißt auf Deutsch Jesus. Eines Tages musste er in der Brot des brodelnden Widerwillens der Kinder Israels begnadigte Kanaaniter, von ihm begnadete Kanaaniter, verflucht. Verflucht seid ihr. Und ihr werdet nicht aufhören, Wasserschöpfer und Holzfeuer für das Haus meines Gottes zu sein. Einige Verse nachher lesen wir. Und auf diese Weise rettete er sie aus der Hand der Söhne Israels, die sie umbringen wollten. Wodurch? Als die hartgesottenen Herzog Israel, nicht die Steinernen, nicht. Über die Gibeoniter waren es, am liebsten hergefallen, sie in tausend Stücke zerrissen hätte. Als sie hörten, vor aus dem Munde Josuas, verflucht seid ihr. Da waren alle zufrieden. Da hat sich der Grimm gelegt. Die haben gar nicht weiter gehört, was Josua gesprochen hat. Vor lauter Befriedigung, ne? Dass die jetzt verflucht waren. Ihr sollt nicht aufhören, Wasserschöpfer für das Haus meines Gottes zu sein. Und wir sind an seinen Quellen hingesunken, macht uns nun seine Liebe trunken. Sind wir nicht Wasserschöpfer an den Quellen Gottes für eine dürstende Welt? Das ganze Haus Gottes. Holzfeuer, wie steht es hier? Hat Salomo für das Haus Gottes Holzfeuer gebraucht? Die Zählen von Libanon gefällt haben, das heißt Fürstentümer und Gewalten, Könige und Herrschaften und dergleichen, umgelegt haben, aber nicht um sie umzulegen, sondern sie mit auferbauen zu können zu einem heiligen Tempel im Herrn. Also, gesegneter Fluch, aber erst in Christo Jesu. Aus wenn der Mund Josuas flucht, segnet und rettet sein Herz. Stehen wir. Ein drittes Beispiel ist das schönste. Jericho war eben erobert. Gefallen. Wieder Josua. Er spricht. Er schwört zu Gott. Das heißt, was jetzt kommt, kann, da kann kein Jota je geändert werden. Verflucht vor Jehova sei der Mann, der sich unterstehen wird und die Stadt Jericho wieder aufbauen wird. Verflucht sei der Mann, spricht Josua. Er fährt weiter. Um den Preis seines Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und um den Preis seines Jüngsten ihre Tore einhängen. Wenn wir das lesen, dann lesen wir zuerst einmal Folgendes heraus. Es soll sich ja niemand unterstehen, auch nur daran zu denken, Jericho hier wieder aufzubauen. Eine solche, das war das Bollwerk Satans damals, von ganz Kanaan. Was für den David die Stirne des Goliath war. Wenn die getroffen war, waren die ganzen Philisterkräfte erledigt. Und wenn Jericho gefallen war, dann war ganz Kanaan erledigt. Jericho heißt der Mondstadt, das Bollwerk des Beherrschers der Finsternis. Nebenbei. Also, wer das wieder aufbaut, der sei verflucht. Aber, das ist das Wort Josuas. Viele Bücher im Alten Testament später lesen wir, in jenen Tagen baute Hiel, also ein Israeliter, Jericho wieder auf. Mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund um den Preis seines Erstgeborenen, legte er ihren Grund seines Erstgeborenen und mit seinem Jüngsten um den Preis seines Jüngsten hängte er die Tore der Vollendung ein. nach dem Worte Josuas, des Knechtes Gottes. Hat sich also doch einer getraut, Jericho wieder aufzubauen. Ja, trotz des Fluches nicht. Hat der Betreffende Erfolg gehabt mit dem Bau Jerichos? Ja. Ah ja, er hat ja die Tore zuletzt eingehängt. Das heißt bei uns die Schlüsselübergabe. Ne? Stellen wir uns einen Augenblick vor. Dieser Heil, hieß er, beginnt zu graben beim zerstörten Jericho. Die Steine wegzuräumen, neue Fundamente zu legen und beginnt jetzt mit neuen Blöcken ein neues Fundament zu legen, Grund zu legen, nicht? Für ein neues Jericho. Und jetzt meldet sich ein Levite, der die Schrift kennt, ein Schriftgelehrter in Israel und sagt, du bitte, weißt du nicht, dass Josua, den Mann, der bat, Jericho wieder aufzubauen, mit einem Fluch belegt hat. Der Bauende spricht zu ihm, bitteschön, da unten liegt mein erstgeborener Sohn unter dem Quader. Er ist erdrückt. Ich habe den Preis bezahlt, den der Fluch fordert. Ich habe mit meinem Erstgeborenen den Grund gelegt. Was sagt der Levite? Entschuldige die Störung. Ich kann dich am Weiterbau nicht hindern. Du hast um den Preis deines Erstgeborenen den Grund gelegt. Gut, der baut weiter. Es gedeiht alles prächtig. Die Tore werden eingehängt. Die Stadt ist vollendet. Beim Einhängen der Tore ist sein Jüngster behilflich. Bei der Gelegenheit kommt der um. Wer kann den betreffenden Erbauer von Jericho jetzt noch irgendetwas Unrechtmäßiges, ich hätte beinahe gesagt, in die Schuhe schieben? Niemand. Wer wird zuletzt hier den Betreffenden etwas ankreiden wollen? Josua. Josua heißt Jesus. Derjenige Mann, der das Wagnis nicht nur gewagt hat, sondern mit Erfolg durchgeführt hat, hieß zum Glück Chai El. So viele Hebräischen können wir nämlich. El heißt Gott. Und Chai heißt
Leben.
Leben. Das heißt auf Deutsch, der lebendige Gott tut was. Der macht sich auf, um was zu tun. Dieser Heil legt mit Abiram, das heißt auf Deutsch, Ab heißt Vater und I heißt Nein und Ram heißt Höhe. Das ist der Name des Erstgeborenen, dieses Heil. Hat der lebendige Gott einen erstgeborenen Sohn? Dessen Vater in der Höhe ist. Hat er das? Aha. War er bereit, um den Preis seines Erstgeborenen vorerst den Grund zu legen für eine dem Fluch verfallene Schöpfung? Dem Fluch der Vergänglichkeit verfallene Schöpfung. Hat er diesen Grund gelegt? Trotz dem Fluch über diese Schöpfung? Antwort ja. Hat sich bis jetzt ein Jota am Inhalt dieses Fluches geändert? Antwort, nein. Nein. Gott nimmt den Wortlaut und den Inhalt des Fluches und die Meinung des Fluches, wie sie dastehen. Und er lässt sich die Forderung des Fluches an sich erfüllen. Nimmt die Forderungen der Flüche des Fluches auf sich und vollständig an sich auswirken. Also, Jericho hieß einmal früher im Anfang die Palmenstadt. Und die Palme ist nach der Schrift das Symbol der Liebe. Ist ein Symbol für die ganze Schöpfung, die Gott in seiner Liebe zu seiner ganzen Schöpfung geschaffen hat. Da war es eine Palmenstadt. Eine Darstellung der Liebe Gottes. Und aus dieser Palmenstadt wurde ein Jericho, eine Festung, ein Bollwerk der Finsternis. Stimmt das auch? Und weil Gott dieses Bollwerk der Finsternis, der ganze Kosmos, in seine Gerechtigkeit den Fluch der Vergänglichkeit übergeben musste, kann Gott, weil er Gott ist, zum Glück ein Gott der Gerechtigkeit, kann er nicht, nachdem er den Fluch des Verderbens der Vergänglichkeit ausgesprochen hat, kann er nicht jetzt etwa am anderen Morgen sagen, ja, es reut mich eigentlich, oder ich mache einfach etwas Neues nicht. Kann mir dann niemand etwas dagegen sagen oder tun. Was sagt die Schrift, wenn Gott das getan hätte? Dann sagt die Schrift, wenn ich das, was ich abgebrochen habe, selbst wieder aufbaue, dann stelle ich mich selbst als Übertreter dar. Wenn ich das, was ich verflucht habe, einfach mir nicht dir nicht wieder sage, ja, der Fluch gilt nicht mehr, ne? Dann bin ich Übertreter. Und nicht nur der Verfluchte. Dann stelle ich mich selbst als Übertreter dar. Also Gott wäre nicht mehr gerecht, sondern ein Übertreter, wenn er einfach schwuppdiwupp mir nichts, weil er Gott ist und jemand zu fragen hätte und hat, nicht wahr, einfach eine neue Schöpfung hinstellen. Wieder. So stehen die Dinge. Also, aber wenn er den ausgesprochenen Fluch sich vollständig auswirken lässt, nicht, bis in die letzten Phasen des Inhaltes, und das dann erfüllt ist, dann stellt er sich nicht mehr selbst als Übertreter dar, sondern ist ja alles bezahlt. Dann ist ja alles genau erfüllt, wie es geschrieben steht. Wie die Forderung lautete, nicht? Wenn ich eine Schuld bezahlt habe, habe ich sie dann bezahlt, nicht? Was bin ich dann noch schuldig? Wem bin ich noch zu etwas verpflichtet? Niemand. Also, wo ich mich gefreut habe über diese Feststellung, könnt ihr einigermaßen nachfühlen, dass dieser Fluch aus dem Munde Josua wieder was war. Sein Mund hat geflucht und sein Herz hat gesegnet. Um den Preis seines Erstgeborenen wird der lebendige Gott den Fluch der Vergänglichkeit über seine ganze Schöpfung erfüllen, sich an sich erfüllen lassen in seinem Sohn, und indem er sich unter diesen Fluch stellt selbst, kann ihn rechtlich niemand mehr hindern, eine neue Schöpfung aufzubauen. Mal hat nun Gott den Grund gelegt in den Preis seines Sohns. Ist das schon geschehen? Ja, aber was ist noch nicht geschehen? Hat er die neue Schöpfung schon vollendet? Wunderbar. Er hat ja erst den Grund gelegt und den Preis seines Erstgeborenen. Nun habe ich gedacht, oh wie schade, dass da noch ein Jüngster erscheint. Das verdirbt mir ja die ganze schöne Sache.
Nein.
Ja. Aber dann habe ich mich sofort geschämt, oder nicht sofort, nach etlicher Zeit habe ich mich dann geschämt und habe gesagt, Herr, tut mir leid, dass ich so gedacht habe, vielleicht hast du doch noch eine Lösung sodass ich umso beschämter noch dastehe. Tatsächlich, eines Tages schenkt mir Gott den primitiven Gedanken, schau dich mal um in der Bibel, Worte Gottes, ob es eine Familie gibt in der Bibel, wo ein Erstgeborener vorliegt und eine ganz große Rolle spielt, eine entscheidende Rolle, und auch ein Jüngster, ein Letzter.
Benjamin.
Bitte schön. Die Familie heißt Haus Jakob. Und der vor Gott die Erstgeburt hat, heißt Josef. Und ist Josef nicht ein wunderbares Vorbild auf Christus? Und der Letzte, der Jüngste, heißt sogar in unseren Familien, und wenn er nicht mal Benjamin heißt, ist er der Benjamin, nicht wahr? Ja. So.
Du musst das sagen, was sehr gut heißt.
Aha, ja. Dieser Jüngste, in dessen Preis Chayel, der lebendige Gott, die Tore der Vollendung eingehängt hat, also jetzt im Vorbild, nicht? Und einhängen wird. Segub heißt der Überragende. Das Überragende. Was schreibt Paulus? Beim Übergang von 1. Korinther 12 zu 1. Korinther 13, nachdem er alle die geistlichen Gnadengaben genannt hat und ermuntert hat, zu den vortrefflichsten Gnadengaben sich zu wenden, fährt er weiter, überleitend zu Kapitel 13, dem Kapitel der Hohen Liebe, des Hohen Liedes der Liebe, und einen mit dem überragenden, übereinstimmenden Weg zeige ich euch. Doppelpunkt. Und wenn ich alles hätte und täte und mich dahin gäbe und mich opferte, wäre alles nichts und ich wäre nichts, wenn es nicht die Liebe wäre, die das alles bewirkt und trägt. Also der Liebe nicht. Hat Gott nicht dem ehemaligen Sohn Benjamins, dem ehemaligen reißenden Wolf aus Benjamin, wie die Schrift sagt, es gegeben, am Ende seines Lebens zu einem umgestaltet zu werden, der reiche Beute verteilt? Eine Beute, die in jeder Beziehung mit dem Überragenden übereinstimmt, das Gott uns zu schenken hat? Ja, er schreibt es ja. Und einen Weg, so übersetzt Bruder Knoch, der mit dem Überragenden, alles andere Überragenden übereinstimmt, zeige ich euch. Segub heißt der Überragende. Sind wir schon auf der richtigen Spur, nicht? Paulus ist aus dem Stamme Benjamin. Nicht nur das, sondern er war unter den Brüdern, die Apostel waren, der Zeit nach tatsächlich der Jüngste, der Letzte, nicht? Der Benjamin. So. Ja, und jetzt? Und um den Preis seines Jüngsten wird er die Tore der Vollendung einhängen. Was sollen wir hinzu sagen? Hat Gott den Apostel Paulus so hochgewürdigt? Die Geheimnisse Gottes in Bezug auf die Vollendung der neuen Schöpfung kundzutun? Antwort? Ja. Wenn Paulus als einziger der Apostel schreiben darf und muss, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und sein einziges, letztes Ziel darin bestand, in die Gemeinschaft der Leiden des Christus vollständig hineingewoben zu werden, um seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Das heißt, da wurde er durch die Gnade Gottes mit dem, was Gott durch Christus tat, beinahe identifiziert. Gleichgestellt. Nicht genug. Jetzt kommt ein Wort, an dem wir uns alle hoffentlich schon gestoßen haben, wenn Paulus schreibt. Nur dem Geringsten der Apostel ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden, die Tore der Vollendung, der Heilsgedanken Gottes einzuhängen. Hat er dieses Gefäß der Gnade den Benjaminiten, den reißenden Wolf der Himmels. Übrigens ist Christus nicht das Lamm Gottes, ist Paulus nicht der reißende Wolf aus dem Stamme Benjamin. Was sagt die Schrift? Und der Wolf wird beim Lamme lagern und werden zusammen weiden. Wie viele Ziegenböcklein oder wie viele Tauben mussten jeweils geopfert werden? Zwei. Auf einen wurde die Sünde gelegt und auf der andere wurde in die Wüste gejagt. Wie viele Jahre war Paulus in der Wüste in Arabien? Bitte? Ja, jahrelang, sehr lang. Also, wie viel? Ja. Nein, nein, nein. Also, 14 gehe ich noch. Ja. So, übrigens, diese Tatsache versäumt mich weitgehend mit den Arabern. Dass er von den Zwölfen, seinen Brüdern in Christus, so missverstandene Paulus, bei den Arabern 14 Jahre in der Stille sein durfte, um die überragenden Offenbarungen der Geheimnisse der Liebesgedanken Gottes zu empfangen.
Ja. Es ist noch interessant, dass dort in der Stille im König,
ja,
wo es sonst nicht heißt, bei Josua selbst schon,
ja,
aber nur als noch vorgedacht heißt, das ist so geschehen, nach dem Wort des Herrn, das geredet hatte, durch Josua, den Sohn Nuns.
Halleluja. Was heißt das?
Hagla.
Nun ist ein Buchstabe im Hebräischen. Nun. Ist gleichzeitig die Zahl des Haljahrs 50. Josua ist der Sohn Nuns, das heißt, einmal anders gewesen, der Sohn des Halljahrs, der Vollendung. Ja. Gott hat den Apostel Paulus mit Christus so identifiziert, als Gefäß der Gnade, dass dieser ehemalige ärgste Gegner Jesu Christi, der die als Wolf die Lämmer Gottes zerriss, sie zwang, den Namen Jesu zu lästern. Sie tötete, in die Gefängnisse warf, bis sie den Namen gelästert haben. Stellen wir uns mal vor. Wurde, ich bin der Vornehmste, der Erstklassigste unter den Sündern. Und so hat Gott an mir als Beispiel ein Gefäß der Gnade dargestellt, als Vorbild für alle übrigen Sünder. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und nur dem letzten der Apostel ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. In die Gemeinschaft seiner Leiden einzutreten und seinem Tode völlig gleichgestaltet zu werden. Da war Christus, war der Erstgeborene ohne Zweifel. Aber im Apostel Paulus wurde er zum Letzten, zum Verachtetsten. Denn zuletzt sagt auch Paulus, in dem Christus wohnte, ich bin nichts. Nichts. Und durch dieses Nichts, das er Gott immer erwählt, ließ er die Tore der Vollendung einer neuen Schöpfung einhängen und also wird Gott sein, alles und in allen. Ein Schwur, ein Fluch mit einem Schwur versehen, der ist unwiderruflich. Ist Gott etwa ist die Liebe Gottes und Weisheit Gottes deshalb in Verlegenheit? Nein. Er benutzt umso mehr, als die Situation hoffnungslos erscheint. Unser Vater Abraham nach dem Glauben wird ja gerühmt, weil er dort hoffte, zu hoffen begann, wo es nichts mehr zu hoffen gab. Vor Gott beginnt erst dort das Wort Hoffnung erst als solches anerkannt zu werden, wo es nichts mehr zu hoffen gibt. Und hier haben wir das prächtige Beispiel, liebe Geschwister, wenn es auch die Stunde heute Abend hier hängen geblieben ist, ich habe den Eindruck, Gott hat dabei in unseren Herzen Dinge, Voraussetzungen nun gelegt, die sich im Laufe unseres weiteren Lebens ungemerkt einfach als Früchte des Evangeliums, der Herrlichkeit des Evangeliums, das schon im Gesetz und in den Flüchen des Gesetzes umso wunderbarer die Herrlichkeit der Liebe und Weisheit unseres Gottes zu verklären vermag. Dann dürfen wir übergehen. Jetzt, also du hast vielleicht noch?
Nein.
Gott ist noch nicht angezündet.
Ich denke, wir können leider weniger doch und morgen ist vor, morgen ist ja nicht
zündet. Entschuldigt, dass ich gar nichts merke. Also los, Fenster auf, Fenster auf. Wir dürften beginnen, uns unter das Gotteswort zu stellen in diesen Tagen und Stunden, nach dem Worte Salomos, das, was war, ist das, was sein wird, das, was geschah, das, was geschehen wird. Und von dem man sagt, das ist neu, da lächelt der Geist und spricht, längst ist es gewesen, den Zeitaltern, die vor uns waren. Die neutestamentliche Kontrolle, ob diese Weisheit Salomos wirklich Gottes Weisheit sei, hatten wir machen dürfen, blicken auf unseren wunderbaren Gott und Vater in Christo und hören und sehen von ihm, der da ist, der da war, und der da kommt. Er, derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Es ist ein Wesensbestand unseres wunderbaren Gottes. Er war derselbe, gestern, ist derselbe heute in Ewigkeit. Was er war, das wird er sein. Und was er heute ist, war er längst und wird er sein und bleibt. Wir beachteten das Eigenartige, der da ist, der da war und nicht jetzt der da sein wird, das wäre die normale Folge, sondern der da kommt. Ausgerechnet das, was man so mit einem großen Fragezeichen heute versieht. Hoffentlich wir. Der da kommt. Wir haben die Frage gestellt, wie viel Mal kommt der Herr? Und haben uns die Antwort geben lassen, unendlich viel Mal. Denn wir lesen, wir schlagen es nicht auf, im Hebräerbrief, der Kommende wird kommen. Wenn er in ganz besonderer Weise kommt, und erscheint, wiederkommt. Das sind bestimmte Zeitpunkte. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass er Augenblick für Augenblick der Kommende war, ist und bleibt. Er bringt uns in seiner Person jeden Augenblick etwas Neues. Vor Gott, in Gott, in Christo gibt es immer etwas Neues. Das längst war. Wir sagen, um es kurz zu repetieren, es gab einmal Himmel vor Alters und eine Erde, die im Wasser unterging. Die waren einmal und dort geschah allerhand. Es gibt gegenwärtige Himmel und eine gegenwärtige Erde. die sind. Da geschieht auch allein. Und es gibt zukünftige Himmel und eine zukünftige Erde, die dann endlich einmal Bestand haben werden von Gott. Und zwar so wunderbar gebildet aus dem Leben Gottes heraus, gezeugt, dass die ganze neue Schöpfung zusammen mit Gott das Wachstum Gottes wachsen wird. Wir dürfen ja darauf hinweisen, was etlichen schon Gedanken gemacht hat, dass wenn einmal alles vollendet sein wird, dass dann beginnen wird, langweilig zu werden. Wir haben darauf hingewiesen, dass Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben. Die sind unauflöslich. Die hören nie auf. Und zum Glück ist von diesen drei wunderbaren, kostbaren Perlen und Edelsteinen, Gold und Silber, die Liebe noch das Größte. Wenn der Glaube bleibt, haben wir gesehen. Das bedeutet, nach der Schrift kann man nämlich nur glauben, was man nicht sieht. Und hoffen, dass was verheißen ist, aber noch nicht da ist. Wenn der Glaube nie aufhört, dann hat Gott für alle Unendlichkeiten immer noch etwas in Bereitschaft, was wir noch nie gesehen haben. Das heißt, wenn die Vollendung da ist, wenn Gott endlich einmal alles wird sein, in allen, dann sagt der Herr so, endlich ist es soweit, dass wir einmal beginnen können. Ja. Und da fingen sie an, fröhlich zu sein, zu jubeln, wie wir gesungen gehört haben. Ja, das ist dann ein Jubeljahr. Wenn der Zeitpunkt gekommen sein wird, dann hört die Zeit auf und die Zeitpunkte. Neuer Himmel und neue Erde. Die Himmel, die waren, vergingen, um den gegenwärtigen Platz zu machen. Sie gingen unter in den Wassern und hier unsere Himmel und Erde verbrennen, gewaltigem Geräusch, aufgelöst in die Elemente, oder sogar die Elemente werden aufgelöst, um einem neuen Himmel, neuer Erde Platz zu machen, in welcher endlich einmal Gerechtigkeit und Herrlichkeit und göttliche Vollkommenheit herrschen. Zwischen den ersten Himmel, den gegenwärtigen und den zukünftigen, ließ Gott Tiefpunkte, Täler der Zerstörung, der Auflösung erscheinen, die die Schrift Tohu Wabohu nennt. Gab es das schon einmal? Ja. Wird auch das wieder einmal sein und geschehen? Ja. Wir haben da die Stelle gelesen in Jesaja 4, 23 und es schaute die Erde an und es schaute die Himmel an und fand das nicht mehr und das nicht mehr. Tohu Wabohu. Wann wird das sein? In einem reduzierten, gnädigen Sinne, kurz vor dem tausendjährigen Reich. Wir haben darauf hingewiesen, dass es im tausendjährigen Reich keine chemischen Fabriken und Saargebiete und Ruhrgebiete und ähnliche Städten geben wird. Da wird jeder, denn da wird die ganze Erde sein, wie eben der Garten Gottes. Naturgesetze sind neu geordnet, umgeschalten auf Starksteuerstufe und ähnliche gewaltige Eingriffe, die Gott vornimmt. An dieser Stelle gedachten wir des Wortes des Petrus, dass das, was von solchen, die noch eine Schöpfung anerkennen, der große Irrtum noch vollzogen wird, dass sie meinen und lehren, es als selbstverständlich in Rechnung einsetzen, den großen Irrtum, dass die Naturgesetze, mit denen die Menschheit heute elaboriert, von jeher so gewesen sind. Das ist der große Irrtum. Gott hat je und je gewaltige Eingriffe Umschaltungen vorgenommen. Naturgesetze geändert. Wir werden jetzt nicht darauf eingehen. Wir wissen alle, hoffe ich, eher mehr als weniger, dass im tausendjährigen Reich ganz andere Kräfte wirksam sein werden. Dass die Sonne siebenmal heller scheint, sieben Tage, wie sieben Tage, das Licht von sieben Tagen, der Mond auch, dass die Menschen vollständig umgeschalten sind, in eine Lebenskraft umgewandelt werden, die tausend Jahre für sie wie einen Tag werden lassen. Oder mindestens, dass wenn einer mit 100 Jahren stirbt, dass er doch ein Jüngling ist. Bitte? Und das geschieht sozusagen über Nacht. Schaltet Gott um, ich weiß nicht, in einem Jahr, wenn er will, in einem Augenblick, oder in einer Anzahl von Jahrzehnten, und bis das tausendjährige Reich von Jerusalem aus durch den wiedergekommenen Herrn Christus eröffnet werden kann, bis alles umgeschaltet ist, denn ausgerechnet die gewaltigen Gerichtseingriffe, die Gott schon während den letzten sieben Jahren durchführt, sind alle schon verborgene, wunderbare, darf ich sagen, landwirtschaftliche Vorkehrungen, dass wenn die Zeit des Friedensreichs gekommen ist, alles schon fertig bereit ist. Ich will einmal bildlich reden. Der Acker ist dann fertig gepflügt durch die gewaltigen Erdbeben, alles zerstört. Das Angesicht der Erde wird verbrannt. Was die Franzosen sagen, fumer le champ, das heißt, alles an der Oberfläche verbrennen zu lassen, um eine gute Düngung für die nächste Ernte und das Saatgut zu bekommen. Damit genug. Es gab ein Tohuwabohu. Vor dem tausendjährigen Reich wird eines da sein. Ganz gewaltig. Und nach dem tausendjährigen Reich das letzte Tohuwabohu. Wüst und leer. Und zwar so, dass im Vergleich zum ersten und zum zweiten das dritte übergewaltig ist, wie wir belehrt wurden von Salomo. Die einzige Ausnahme dieser Regel oder die zugehörige Bemerkung zu dieser Regel, dass was wahr wird sein und was geschah wird geschehen, heißt, der Unterschied besteht nur darin, dass das, was am Ende geschehen und sein wird, verglichen mit den Vorbildern der Vergangenheit, überragt an Weite, Umfang und Herrlichkeit und Gewalt das bisherige. Das Kommende, das jeweilig Kommende, ist immer gewaltiger, umfassender, vollkommen. Das ist der Unterschied. Und zwar so, dass, wie wir im Buch Hiob gelesen haben, dass das Ende einer Sache, wenn der Anfang herrlich groß war, dann ist ja die Herrlichkeit des Anfangs verglichen mit derjenigen des Endes gering. Bei der Repetition ist es köstlich und wertvoll, noch einmal uns sagen zu lassen, dass für unseren Gott, wie wir sahen, die unverständlichen, schwersten, unbarmherzig erscheinenden Gerichte der Endzeit, der Tage der Rache unseres Gottes, sind bereits Vorbereitungen für die Fülle des Segens, den ein tausendjährigen Reich auszuschütten gedenkt. So sind auch die Zustände Tohuwabohu, Wüst und Leer, für unseren Gott, wie wir gelesen haben, was? Tohu ist für ihn eine Messschnur und Tohu ist für ihn das Senkblei. Messschnur um das Neue, das er bauen will, auszumessen, das Gelände abzustecken, und das Senkblei des Turm, um nun das Neue. Wüst und leer für unseren Gott, wie wir gelesen haben, was? Tohu ist für ihn eine Messschnur und Tohu ist für ihn das Senkblei. Messschnur, um das Neue, das er bauen will, auszumessen, das Gelände abzustecken, und das Senkblei des Tohu, um nun das Neue, den Grund zu legen für das Neue, und dass das Neue, dass der Bau des Neuen begonnen werden kann. Also Gott ist nicht in Verlegenheit, wenn er ein Tohu Wabohu vorfindet. Für ihn, vor dem kein Ding unmöglich ist, sind diese Gerichtsergebnisse, Katastrophen, Niederlagen, Vorbedingungen für Neubauten, wie für uns Bauleute, die Messschnüre und das Senkblei, die Mittel sind, die Werkzeuge sind, womit wir ein neues Werk beginnen. Vergessen wir nicht, dass das Senkblei als Blei, Metall, den Symbolwert von Gesetzlosigkeit hat. Blei. Wo steht das geschrieben? Sachaja, das Eva mit dem Weib darin, den Deckel aufgemacht, das Weib, das da erscheint, ist die Gesetzlosigkeit. Der Bleideckel wird zugemacht und die ganze Ware mit dem Weibe der Gesetzlosigkeit darin, das ist ja das gesetzlose Israel der Endzeit, wird verfrachtet vom Lande Israel in die Ebene Sinia. Und dort wird dann das dritte Babel, auf das wir gerade noch zu sprechen kommen, gebaut werden. Also denken wir Messschnur und Senkblei. Unsere Verlegenheiten und die Verlegenheiten der ganzen Schöpfung sind die Gelegenheiten unseres Gottes. Wenn wir heute Ostern feiern dürfen, wir, die wir zu keiner Festfeier verpflichtet sind, vor Gott, als nur zu der einen, dass wir uns beeifern, anstrengen, uns jede Mühe geben, in seine Ruhe einzugehen. So befleißiget euch nun, wenn wir das hören, nicht, dann machen wir uns bereit. So, befleißiget euch, genau das Gegenteil, endlich einmal auszuruhen von eurer Werkgerechtigkeit und eurem Wirken und Handeln und in die Ruhe Gottes einzugehen, so wie er selber in seine Ruhe eingegangen ist. Das ist unser Ziel. Und wenn wir das tun, von Herzen, dann können wir alles, was sonst zu tun ist, aus dieser Ruhe heraus tun. Ob es dann besser gelingt, als umgekehrt, ist keine Frage. Selbstverständlich. Da dürfen wir daran denken, dass unser Gott auch in der Hinsicht derselbe ist, war und sein wird, in Christo. Was Gott ein für allemal nur im Fleische auf Golgatha vollbringen ließ, vollbracht hat. Nämlich, dass ein Lamm Gottes geschlachtet wurde ohne Fehl. Für die Sünden des Kosmos. Ein für allemal. Dem Fleische nach gab es schon ein Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt.
vor Grundlegung der Welt hat der Vater den Sohn nicht nur mit dessen Einwilligung, sondern mit dessen Willen. Er darf sagen, niemand nimmt meine Seele von mir. Ich habe Vollmacht, meine Seele zu behalten und sie zu lassen. Noch nicht genug. Ich habe Vollmacht, wenn ich sie gelassen habe, in den Tod ausgeschüttet, in die Hände dessen, der sie begehrt, nämlich des Feindes, des Satans, als Lösegeld. Ich habe Vollmacht, wenn ich sie gelassen habe, ausgeschüttet habe in den Tod, sie wiederzunehmen. Na bitte, wenn er die Vollmacht hat, die preisgegebene Seele wiederzunehmen, na dann ist er noch, dann ist noch etwas von ihm da. Sonst könnte er ja nichts nehmen und keine Vollmacht haben. Das ist sein Geist, den er in die Hände des Vaters befohlen hat. Der Geist ist Leben. Und der Geist allein weiß, was in Gott ist und weiß, was im Menschen ist. Der Geist allein ist lebensfähig, ohne die Seele und ohne den Leib. Als Paulus in den dritten Himmel, ins Originalparadies Gottes versetzt war, war er da im Leibe, war sein Leib dabei oder nicht? Das wusste er nicht. Was bedeutet das? Es hätte sein können, dass er dabei war, aber auch, dass er nicht dabei war. Und wenn er nicht dabei gewesen wäre, was eher der Fall zu sein scheint, ich lehre das nicht, dann wäre ja sein Geist auch bewusst, nein, sogar vom Schwerbleigewicht des Fleisches entledigt, frei gewesen, denn sein Geist ist lebendig gemacht in Christo Jesu. Der Geist ist lebendig gemacht. Das Fleisch nützt nichts, der Leib zwar ist tot, auch beim Gläubigen und der Sünde wieder. Das steht geschrieben, der Geist aber ist lebendig. Also, und vor Grundlegung der Welt hat der Vater den Sohn als Lamm ersehen, da stand er da als Lamm Gottes bereit. Das, die zweite Stufe ist der Beginn der Schöpfung. Gleichbedeutend mit Grundlegung oder Niederwurf. Lass mich hierzu etwas sagen. Grundlegung oder Niederwurf scheint zweierlei zu sein. Niederwurf ist buchstäblicher übersetzt, Grundlegung ist besser übersetzt. Wieso? Das Wort grundlegen, also Tätigkeit, und das Wort einfach legen im Griechischen bedeutet nicht etwas in irgendeiner katastrophenähnlichen Art niederwerfen, niederschmettern oder dergleichen, sondern etwas sorgfältig, liebevoll hinsetzen. Wie eben ein Baumeister, wenn er das Fundament eines Neubaus legt, sehr vorsichtig, alles wohl überdacht, am richtigen Platz, nach den richtigen Maßen, richtigen Material hinlegt. Fundamente jedes Hauses werden in der Regel hinabgelegt. Das ist. Modernerweise wird allerdings werden Betonmassen direkt hinabgeworfen. Nicht? Das stimmt also sogar hinabwurf. Der Vergleich mit einem Bauwerk, den kennt die Schrift. Und, ich kann nicht auf die Einzelheiten eingehen, auch Paulus, bei Paulus. Und bedeutet und bildet das Bild der ersten Schöpfung, die ein Werk der Hände unseres Gottes sind, ist die gegenwärtige Schöpfung. Die zukünftige Schöpfung aber ist nicht mehr länger nur ein Werk seiner Hände, sondern gezeugt aus dem Leben Gottes, dem unauflöslichen Leben Gottes. Wir sind ja neue Schöpfung. Neue Schöpfung ist gezeugt. Und dieser Vorgang ist nun in einem wunderbaren Bild menschlichen Werdens und Entstehens gezeichnet, wiederum mit dem Ausdruck Katabole Niederwurf. Nämlich Hebräer 11, unter den Glaubenszeugen erscheint natürlich Abraham und Sarah. Und zwar, was wird von Sarah bezeugt? Sarah empfing durch Glauben die Kraft zum Niederwurf eines Samens. Ist das eine Katastrophe? Nein, das ist die Voraussetzung, das geheimnisvolle Geschehen, bevor etwas ist, damit etwas wird. Der medizinische Ausdruck für den Augenblick, wo der männliche Same das weibliche Ei erreicht, wurde bisher genannt Katabolismus. Das ist es. Der Augenblick, wo bei Abraham und Sarah das Unmögliche, dem Alter nach, geschah, das war Katabole bei der Sarah. Wissen wir jetzt, was wir zu verstehen haben? Erstens, Grundlegung eines Baues, das geht immer hinab, zuerst in die Grube. Das ist Katabole, niederlegen. Das ist die erste Schöpfung. Und die zweite Schöpfung wird gezeugt von Gott, von Christus, aus der Mutter, von dem Jerusalem, das droben ist. Nicht einmal vom himmlischen Jerusalem. Das vergeht auch. Das himmlische Jerusalem ist das Modell des Wahrhaftigen, das droben ist, außerhalb der Schöpfung, in Gott. Und das irdische Jerusalem ist das Schattenbild vom himmlischen. Und das neue Jerusalem ist weder noch, sondern ein von Gott neu gezeugtes Weib für eine Schöpfung, die alles bisherige vergessen macht. Für eine Neuschöpfung, die gezeugt ist. Das sind Dinge. Als Lamm vor Grundlegung der Welt. Jetzt haben wir etwas gehört, ich hoffe beherzigt, was der Geist Gottes unter Katabole, unter Grundlegung oder Niederwurf verstanden haben wird. Jetzt lesen wir, Alter, Christus wurde von Grundlegung der Welt an als Lamm geschlachtet. Wie können wir das verstehen? Wir dürfen kurz machen, es ist nur Repetition. Das, was auf Golgatha im Fleische nur allzu sichtbar und greifbar geschah, um unserer Blindheit willen, begann den Geiste nach, was den Leidensweg, den Sterbensweg Gottes im Sohne betraf, mit dem Augenblick, da der Sohn im Auftrage des Vaters begann, Himmel und Erde zu schaffen. Warum? Als er die Himmel schuf und ihr Heer, da wusste er, in jeder Phase der Urschöpfung, für die muss ich sterben, für das muss ich sterben, für jene, das alles wird einmal offene Feindschaft sein, wieder mich und mich umbringen. Mich nicht dulden wollen, mich hassen. Verstehen wir, was es heißen könnte? Geschlachtet von Grundlegung der Welt an. Geistlicher Realsterweise. Ich habe darauf hingewiesen, wenn der Vater und sein Sohn wüssten, dass bei dem Neubau, der jetzt gebaut werden muss, dass bei der Grundlegung der Sohn umkommt, weil da gerade ein Unglück passiert. Angenommen, wir wüssten das nicht. menschlicher Weise, dann wäre schon die Arbeit der Messschnüre zu spannen, nicht? Und dann das Senkblei herunterzulassen in die Tiefe, wäre alles schon ein Sterben. Wir haben verstanden. Geschlachtet von Grundlegung der Welt an und dann um der Blindheit der Geschöpfe willen hat Gott das, was in seinem unsichtbaren Wesen vorging, an Leidensweg, an Schmerzen, an Sterben dargestellt. Im Fleisch. Ein für allemal. Und siehe da, jetzt ist er in der Herrlichkeit vom Vater empfangen, als hoher Priester, eingesetzt über alles, Vollmacht über die Himmel und die Erde, alles zu seinen Füßen niedergelegt. Und jetzt, wo er erscheint, ausgerechnet mit den Gerichtsrollen in seinen Händen, dem siebenfach versiegelten Rollenbuch, erscheint er als ein Lämmlein wie geschlachtet. War er das? Ist er das? Wird er das sein und bleiben? Was sollen wir hierzu sagen? Ja, wenn die Dinge so stehen bei unserem Herrn und in unserem Herrn selbst, sind wir dann doch erstaunt, wenn alles, was er zum Geschehen und zum Bestehen bestimmt hat, gewirkt hat, ähnlichen Charakter hat, dass das, was, womit er begann, Dasein zu lassen, ins Dasein zu rufen, geschehen zu lassen, dass das immer wieder da sein wird, da ist und zuletzt ganz sicher da sein wird, nur mit dem Unterschied, dass der Anfang, der kann so herrlich und so sehr gut sein gewesen sein, wie er will. Nicht? Gott schaute an, alles was er gemacht hat, war sehr gut. Nicht? Aber Gott hat noch andere Noten zu verteilen als nur sehr gut. Wohlgefällig ist schon mehr bei ihm. Und vollkommen ist noch viel mehr als beides. Vollkommene Liebe. Vollkommene Freude. Auf dass eure Freude vollkommen sei. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Jetzt gehen wir in die Schöpfung Gottes, blicken auf das, was war, was ist und sein wird. Wir lassen die nur noch das für diejenigen, die das schon gehört haben, erinnernd zur Sprache kommen, dass das, was die Schrift in den ersten sechs Arbeitstagen Gottes, dem ersten Blatt der Bibel, der Reihe nach nennt und tut, mit dem anschließenden, alles zusammenfassenden siebten Tag der Ruhe, des Segens, das vorprogramm, gleich, das geschah alles und das war alles, ist aber gleichzeitig das Programm, in der Kürze, wie du gemacht bist, das Programm für die nächsten 7000 Jahre Menschheitsgeschichte. Nur mit dem Unterschied, dort geschah alles so und so, und hier geschieht alles unter der Menschheit, während dem Ablauf der Menschheitsgeschichte, vom Fall Adams bis zur Wiederkunft des Sohnes Adams. Adam ist der erste Adam und Christus ist der letzte Adam. Der erste Adam fiel, als Gott zu zählen begann, die ersten Jahrtausende. Am ersten Tag des ersten Jahrtausends der biblischen Zeitrechnung fiel Adam. Vorher rechnet Gott nicht. Wenn ich unsterblich bin, brauche ich meine Tage nämlich nicht zu zählen. Der biblische Begriff, lehre mich zählen meine Tage, heißt nicht, lehre mich bewusst werden, dass ich unendlich lebe, sondern heißt genau das Gegenteil, dass meine Tage gezählt sind. Ja, also, der erste Adam, als er fiel, begann der erste Tag des ersten Jahrtausends Menschheitsgeschichte. Der letzte Adam erscheint dann, wenn eine Gotteswoche von 6 Gottestagen abläuft. Und das ist kurz vor unserem Jahr 2000 der Fall. Bis heute sind rund 6000 Menschenjahre abgelaufen. Im Jahr 2000 6000 Menschenjahre. Vor Gott sind das ja 6 Tage. Also nach 6 Tagen kommt vor Gott ein 7. Tag, für die Menschen 1000 Jahre. Das 1000-jährige Reich wäre ums Jahr 2000 herum, also völlig. Und es sieht ja in der ganzen Weltgeschichte heute ziemlich genauso aus, wie wenn das tatsächlich der Fall sein könnte. Ich rede jetzt etwas ironisch. Nun, wir richten unsere Blicke jetzt nur auf den 6. Tag, an dem Gott noch schuf, nämlich Vieh, Gewürm, wilde Tiere. Und am gleichen Tag in dieser Gesellschaft den Menschen. Tier und Mensch. Ich war etwas, wie darf ich sagen?
Belämmert.
Ja, nicht gerade beleidigt, darf man ja nicht sagen, nicht? Das Gott, ja, also gut, belämmert hat er gesagt. Ja. Das ist noch milde ausgedrückt. Ja. Dass Gott für die Erschaffung seines Ebenbildes nicht einen besonderen Tag reserviert hat, sondern sonderbarerweise in Gesellschaft mit Vieh, Gewürm und wilden Tieren. Am gleichen Tag, am 6.
Damit wir kennenlernen, dass wir können sein Tier noch tiefer als das Tier.
Also, der Chef aller Tierwelt ist der Mensch. Jetzt wissen wir den Unterschied. Ja. Genau so ist es. Also, da habe ich den Eindruck, da ist dann die ungläubige Wissenschaft der Wahrheit näher als wir, nicht? Die sagen, wir stammen vom Affe ab, nicht? Also die Verbindung Tier-Mensch ist da gar nicht weit voneinander. Aber nicht, dass jetzt dann ein Gerücht in der Schweiz, in Deutschland herumgeht, Bruder Mui hat gelehrt, der Mensch stammt vom Affen ab. Ich sage das nicht von ungefähr, sondern das ist mal passiert, nicht? Ich habe das Geschichtlein erzählt, das ich einmal gesehen habe. Das ist ein Bild, da sitzt eine Orang-Utan-Familie im Urwald auf einem Baumast oben. Unten marschiert ein Trupp gewisser Gestalten vorüber mit Gasmasken und entsprechender Kleidung. Und da sitzt der alte Orang-Utan da und spricht zu seiner Sippschaft: Der alte Darwin muss sich doch getäuscht haben. Denn unmöglich können unsere Nachkommen so degeneriert sein. Hat es was, nicht? Da scheint der der Wahrheit näher zu liegen als umgekehrt. Bruder Heller sagt, einen Menschen mit einem Tier zu vergleichen, ist eine Beleidigung für das Tier. Ja, je länger, je mehr. Und gleich hier angekommen, das brauchen wir gerade in dem Vergleich, den wir jetzt ziehen dürfen. Die Summe der Menschheit der Gegenwart ohne Christus konzentriert sich, wer weiß in welch kurzer Frist, in den Tagen unserer Jugend. Sowas. Zu den Menschen der Sünde, kurz und bündig, Doppelpunkt, das Tier. Ja. Steht so geschrieben. Ja. Aha. Aber, also, Gott schuf die Tiere und dann den Menschen. 6. Tag. Und am 7. Tag war Mensch und Tier im Paradies Gottes. Ein Sabbattag feierten sie. Sonderbarerweise nur einen Tag, am 7. Tag. Als der 7. Tag, ich sehe dort auch 1000 Jahre, zwar der Ruhetag Gottes, vor Gott ist ein Tag, ist das, was für die Menschen 1000 Jahre sind, ein Tag. Dieser Tag sich neigte, ließ Gott die Schlange hinein. Was geschah? Die Schlange verstand es, den Menschen von Gott geschaffen, so zu beeinflussen, zu verführen, dass er aus der Gemeinschaft seines Schöpfers herausgerissen wurde und in die Gewalt der Schlange, des Satans kam. Und die ganze paradiesische Herrlichkeit in sich zusammenbrach für den Menschen. Das war dieser Fall des Menschen, fand statt heute ziemlich genau vor 6000 Jahren. Wenn diese 6000 Jahre Menschheitsgeschichte vor Gott 6 Tage sind, die mit dem Jahr 2000 enden, ums Jahr 2000 herum, genau können wir es nicht sagen, dann beginnt ums Jahr 2000 herum der Tag Gottes für die Menschen das tausendjährige Friedensreich. Da wird wiederum, damals war nur ein kleiner Fleck der Erde von Gott als Paradies gepflanzt worden für den ersten Menschen. Das ist die zweite sogenannte Schöpfungsgeschichte. Handelt nur um den Flecken Erde, wo Gott den Menschen schuf und das Paradies baute. Das ist die zweite Situation. Das ist kein Widerspruch mit der ersten. Dann verlebten die ersten Menschen den Sabbattag Gottes, den siebten, nicht? Am sechsten waren sie fertig geschaffen. Mit Beginn des siebten ruhte Gott, da war der Mensch da, im Paradies. Ich sehe, sie waren, die ersten Menschen hatten schon einmal ein tausendjähriges Paradiesreich erlebt. Dort wurde die Schlange nachher eingelassen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo nicht mehr nur ein bestimmter Sektor der Erde zu einem Paradies gepflanzt wird von Gott, sondern wo die ganze Erde sein wird wie eben der Garten Gottes für 1000 Jahre. In Gemeinschaft mit Gott, mit Christus. Eine ganze Menschheit auf dem ganzen Erdenraum. Wir stehen jetzt kurz davor. Wie sieht es heute aus am Ende dieses sechsten Tages? Am Ende des sechsten Jahrtausends, des sechsten Gottestages. Ist es nicht so, dass allerlei Tierwesen, Vieh ist, Gewürm ist das Symbol der Unreinigkeit, wilde Tiere brauchen wir nicht auszulegen, sieht es nicht in der Menschheit so aus, heute am Ende des sechsten Tages? Und die Schlusszusammenfassung dieser Tierwesen, die sich in der Menschheit rekrutieren heute, heißt, das Tier, der Mensch der Sünde. Stimmt's mit damals? Damals war es sehr gut aus der Schöpferhand Gottes hervorgekommen. Der Fall fand statt. Die letzten Früchte dieses geschehenen Falles werden heute geerntet, am Ende dieser Gotteswoche. Da wir uns am Ende einer 6-Tage-Woche Gottes befinden, befinden wir uns heute ganz am Ende der Tage dieser Gotteswoche. Jetzt wissen wir, was die biblischen Zeitprophezeiungen meinen, die immer wieder reden von am Ende der Tage wird es geschehen. Am Ende der Tage wird es geschehen. Schon der sterbende Vater Jakob ruft seine 12 Söhne zusammen. Schon auf den ersten Blättern der Bibel geschieht das. Und spricht zu ihnen, tretet herzu, sonderbarer Segen jetzt. Ich will euch verkündigen, meinen 12 Söhnen, was euch am Ende der Tage widerfahren wird. Also, hier haben wir ein prächtiges Beispiel, das was war, ist das was sein wird. Das heißt, was nun der Vater Jakob damals vor so viel 1000 Jahren ausgesprochen hat, das wird geschehen am Ende der Tage. Also jetzt dann, mit den 12 Stämmen des Reichs. Lohnt es sich also, den Segen Jakobs noch einmal gründlich zu studieren? Dann wissen wir, was jedem Stamm erfahren wird, was er erleben wird, wie er geführt werden wird von Gott. Also, wie damals Tier und dann Mensch, weil auch der Fall kam, heute Tier im Menschen und der Mensch der Sünde. Das läuft parallel. Maximum von dem, was mit dem Fall am Anfang der 6 Tage begann. Zum Glück aber lässt Gott diese Menschheitswoche von 6000 Jahren, 6 Gottestagen, nicht abschließen mit dem Menschen der Sünde, sondern da erscheint der Mensch Gottes, Christus, in großer Macht und Herrlichkeit. Da ist wirklich der Mensch da, von dem Gott damals gesprochen hat, in meinem Bilde ist Christus das Bild Gottes, das vollkommene Bild Gottes. Du sollst herrschen über alles Werk meiner Hände. Tu das Christus. Und zwar Christus als des Menschen Sohn, als der Sohn des gefallenen Adams. Von Gott erhöht über alles. Ja. Und jetzt richtet Christus den 7. Tag auf, das 1000-jährige Reich. Diese 1000 Jahre, diesen Sabbattag lang, ist der Satan, die Schlange, gebunden und jede Art von Dämonie auch. Die Menschheit wird von Gott in einen Garten Eden gesetzt, fehlt an gar nichts, nur an eins. Genau das eine, was Not ist, fehlt. Im tausendjährigen Reich herrscht nicht die Gnade und die Güte, sondern Gerechtigkeit und Gericht.
Und Gesetz.
Er sagt, und Gesetz sogar. Dankeschön. Es heißt, im tausendjährigen Reich herrscht Gerechtigkeit und Gericht, wie das Gesetz es fordert. So. Schön, also melde dich nur fleißig. Das hat seine Konsequenzen. Endlich einmal haben diejenigen, die immer geschrien haben, wo ist da der Gott der Gerechtigkeit, der da zuschaut bei all dem Übel, bei dem Elend, bei den Schrecken und so weiter. Jetzt handelt er so. Wenn einer in irgendeiner Sache nach außen etwas tut, als tue er es ganz, und hat in seinem Herzen Reserven. Am anderen Morgen lebt er nicht mehr. Wo steht das geschrieben? Ananias und Sapphira sind das Vorbild, welche Strenge des Gerichtes und der Gerechtigkeit Gott üben wird. Warum? Der Satan ist ausgeschalten. Jede Dämonie, jeder Angriff einer Bosheit ist unmöglich in tausendjährigen Reich. Von außen. Der Heilige Geist ist ausgegossen über alles Fleisch, aber bitte schön, nicht innewohnt. Es ist noch Fleisch im tausendjährigen Reich. Das ist das Schwere. Ist ausgegossen über alles Fleisch, aber eben über alles Fleisch. Das ist das beste Bild, finde ich so. Wenn ein Mediziner oder eine Laborantin ein Stück Fleisch eines Organes aufbewahren soll, was macht sie? Dann gießt sie Alkohol darüber, nicht? In einem Gefäß. Und dann ist das Fleisch konserviert so, als Fleisch, solange sie will. Und so ist es im tausendjährigen Reich. Was da geboren wird noch vom Fleisch, ist Fleisch. Nur die vielen im Vergleich zu der Masse der Bewohner des tausendjährigen Reichs, sind es wenige, die dann herrschen mit Christus von Zion aus, die sind in Christus. Und die Vertreter unter allen Nationen sind auch in Christus. Im tausendjährigen Reich geht das Gesetz aus von Zion. Und da feiern die ehemalig gesetzgebenden Engel ihren Triumph. Endlich kommt unser Gesetz einmal zu seinem Recht. Und kaum haben sie zu jubeln begonnen, der Tag neigt sich schon zum Ende. Und was geschieht? Jetzt lässt Gott die alte Schlange, wie damals, in das Paradies hineinschleichen, gestartet seine Verführungskünste von den Enden der Erde her. Bitte, gibt es das, Enden der Erde? Da lächelt die Wissenschaft, nicht? Nachdem wir ja wissen, dass die Erde ein Globus ist. Die alte Anschauung der Bibel, nicht wissend, dass das Vokabularium, das Wörterbuch der Bibel, uns darüber belehrt, dass Gott unter dem Begriff Erde nur das Trockene versteht. Und Gott nannte das Trockene Erde. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Wenn unter dem Begriff Erde also nur das Trockene, die Erdteile zu verstehen sind, gibt es dann Enden der Erde? Überall, wo ich an Wässerchen komme, bin ich schon am Ende der Erde. Gibt es dann Enden, Mehrzahl der Erde? Ja, so viel wir nur wollen. Das nebenbei. Von den Enden der Erde her darf er nun die Nationen verführen. Da es diesen nun so gut ging, kein Leid, kein Schmerz, keine Träne, alles im Überfluss, alles wunderbar, alles herrlich, strahlend, ist das Fleisch sofort zu haben, wenn ihm einmal etwas ganz anderes angeboten wird, etwas ganz Neues.
Athen.
Aha, sehr gut. Der Geist Athens, der lebt dann überall. Und noch etwas. Ausgegossen über alles Fleisch. Bitte, wir können solche Gottesworte nie genug genau nehmen. Dann sind wir auch getröstet im Blick auf jenes Wort, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt. Warum? Es heißt dort, gerade während dem tausendjährigen Reich, besonders am Anfang, heißt es, und alles Fleisch im tausendjährigen Reich, wieder, wird hinausgehen und, nämlich, hört ihr gut, Sabbat für Sabbat, Neumond für Neumond, um die dort in der Gehenna brennenden und vom Wurm verzehrt werdenden Leichname anzuschauen. Furchtbar Anschauungsunterricht, warum? Wenn Gott dieses Anschauungsmaterial dort nicht so bewilligt hätte, zur Schaustellung, dann würde dieses Fleisch nicht einmal 1000 Jahre den Segen Gottes aushalten können, die guten Tage ertragen können.
Es ist auch, weil es verheißen ist.
Bitte?
Dass die Körperschaft unter dem Altar, die seufzt ja.
Die Seele unter dem Altar.
Ja, ja. Und da ist nun, wird ihm da irgendwie, möchte ich sagen, wird ihm das nun gestattet auf diese Weise.
Aha, jawohl. Ja. Also durch Gerichtsdurchführung Gottes, ein aufhaltendes Moment, zu geben. Nun, also, wer braucht die Anschauung von unauslöschlichem Gerichtsfeuer und einem Wurm, der nicht stirbt? Wer? Braucht das ein geistlicher Mensch? Braucht das der Heilige Geist? Das braucht das Fleisch als Mahnmal, gehorsam zu bleiben. Alles Fleisch. wird das Fleisch ewig dauern? Dort brennt ein unlöschliches Feuer, unauslöschliches Feuer. Worin besteht das? Hohelied 8. Die Liebe Gottes ist eine Feuerglut Jehovas, so dass selbst große Wasser dieses Feuer nicht auszulöschen vermögen. Also worin besteht das unauslöschliche Feuer? Aus der Glut der Liebe Gottes. Das ist das einzige unauslöschliche Feuer, das es gibt. Jedes Feuer, das geschaffen ist, das einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Ganz klar. Die Liebe Gottes verbrennt unbarmherzig alles, was nicht Liebe ist. Ein unbarmherziges Gericht wird den treffen, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Da haben wir es. Die Barmherzigkeit aber rühmt sich wieder das Gericht. Wer hat das letzte Wort zu sagen? Das Gericht oder die Barmherzigkeit? Die Barmherzigkeit. Die Parallele jetzt. Wie war es damals? Die erste Menschheit im Paradies, Schlange eingelassen, verführt, Zusammenbruch der Herrlichkeit. 7000 Jahre später, genau, in dem Fall. Eine ganze Menschheit auf der ganzen Erde im Paradies, Schlange wird zugelassen, verführt die ganze Menschheit, außer denen, die in Christus sind, und die ganze Herrlichkeit bricht zusammen. Stimmt also, das, was war, ist das, was sein wird, und das, was geschah, ist das, was geschehen wird, nur viel gewaltiger. Das zweite Mal. Ja. Wir beachten jetzt eine wichtige, ja, Fenster auf, in einer zwei- oder dreifachen Weise etwas sein lässt, geschehen lässt, es in größerer Auflage noch einmal werden lässt und geschehen lässt, zum dritten Mal noch einmal, um es dann vollendet darzustellen. Beachten wir jetzt das gleiche Wort, das was war, ist das was sein wird, in einer anderen Reihenfolgsordnung Gottes. Nämlich, dass alles, was bisher einmal war, nacheinander, sogar geografisch nebeneinander auf dem Erdenrund, dass das am Ende dieses Zeitalters, welches gleichzeitig, also wenn wir jetzt die 2000 Jahre von der Verwerfung des Christus bis zu seiner Wiederkunft ins Auge fassen, das ist das Ende dieses Zeitalters. Dass alle Dinge, die der Reihe nach waren und geschahen bis jetzt, gleichzeitig am Ende dieses Zeitalters sein werden und geschehen werden. Eine gewaltige Tatsache. Wir werden es gleich sehen. Und dieses Ende dieses Zeitalters ist da gleichzeitig das Ende der ganzen Menschheitsgeschichte bisher. Das Ende dieser 2000 Jahre ist gleichzeitig das Ende der ersten 2000 Jahre von Adam bis auf Abraham. Und ist gleichzeitig das Ende von dem, was Gott wirkte von Abraham bis auf Jesus, nämlich die Geschichte Israel. Der Abschluss. Der Abschluss der Gerichtsphasen unter Fluch, Schweiß und Arbeit in dieser 6-Tage-Woche der Menschheit. Deshalb beachten wir Folgendes. Schon angedeutet haben wir, dass der erste Mensch nun einmal eben der erste Adam war. Dass es nun weniger einen zweiten Adam gibt, als vielmehr einen letzten Adam. Als dieser letzte Adam in Menschengestalt, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde unter uns erschien, nannte er sich ja mit Vorliebe wie? Des Menschen.